Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
When I think back of this time, this was maybe the nicest time in my life.
Ströth, das war wahrscheinlich die schönste Zeit in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann. Wir haben dort wirklich alles bekommen. Das war die einzige Zeit in meiner Kindheit, die wirklich gut war. Ja, daran habe ich schöne Erinnerungen. Daran denke ich gern zurück.
Wir sind in Ströth angekommen und haben sofort mit der Arbeit begonnen. Da ich bereits zu dieser Zeit die hebräische Sprache beherrschte, war ich natürlich als Hebräischlehrerin vorgesehen. Ich kann mich mit großer Freude daran erinnern, dass die Kinder bereits nach wenigen Tagen einige Wörter Hebräisch sprechen konnten.
Ich bin von Ungarn nach Ströth gekommen, als Begleiter einer sehr großen Kindergruppe. Wir waren dann insgesamt etwa 300 Kinder. Wir mussten für Essen, Kleider und all die Sachen sorgen. Eben alles, was diese Kinder als Holocaust-Überlebende so brauchten.
Der kleine Weiler Ströth im Nordwesten von Ansbach. Am Ortsrand, zwischen weiten Feldern und einem schmalen Streifen Wald, steht ein imposanter dreistöckiger Gebäudekomplex mit einem Haupttrakt und zahlreichen Nebengebäuden. Seit 2007 betreibt die Diakonie Neuendettelsau in dem schlossartigen Anwesen eine Spezialklinik für Lungenerkrankungen. Die gesundheitsfördernde Umgebung wirkt sich positiv auf den Genesungsprozess aus, heißt es auf der Homepage der Rangau-Klinik. Und dass das Gebäude schon 1917 als Heilstätte eröffnet worden sei. Ein paar Absätze weiter findet sich ein kleiner Hinweis, der auf ein ganz besonderes, fast vergessenes Kapitel der Geschichte dieser Heilanstalt hindeutet. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hier eine Einrichtung für jüdische Waisenkinder betrieben. Ein Halbsatz, mehr nicht. Kein Wort darüber, woher die jüdischen Waisenkinder kamen, warum sie in Ströth untergebracht waren und was für schreckliche Dinge sie erlebt hatten, bevor sie Ströth erreichten.
Als wir dort ankamen, war es, als würden wir geradewegs in den Himmel kommen. Weil bislang war unser Leben von Hunger bestimmt. Wir hatten immer Hunger. Plötzlich kamen wir an einen Ort, wo es Kakao zu trinken gab. Und Brot, weißes Brot. Es war wirklich wie im Paradies.
Nach der Kriegszeit, wo wir in Ghettos oder in Konzentrationslagern waren, war das für uns ein Aufatmen. Das heißt, es war ein riesiges Gefühl von Freiheit.
Ascha Barnier und Gad Willmann, beide Jahrgang 1930, gehörten zu den insgesamt rund 350 Waisenkindern, die ab Januar 1946 in Ströth untergekommen sind. Beide sind inzwischen verstorben, wie die meisten Zeitzeugen. Doch wenige Jahre vor ihrem Tod haben sie ihre Geschichte und die Geschichte des jüdischen Kinderheims von Ströth Historikern und Journalisten aus Nürnberg geschildert. Die haben sie in ihrer neuen Heimat Israel aufgespürt. Der gebürtige Wiener Gad Willmann überlebte den Krieg in verschiedenen Verstecken in Ungarn. Ascha Barnier wurde von den Nazis aus seiner ungarischen Heimat zuerst nach Auschwitz und dann in ein Zwangsarbeitslager deportiert. Ihre Familien wurden von den Deutschen ausgelöscht. Dass Gad Willmann und Ascha Barnier überlebt haben, grenzt an ein Wunder, betont Verena Buser. Die Historikerin leitet am Western Galilee College in Israel das Projekt Children After War, Holocaust and Genocide, das sich mit dem Schicksal jüdischer Kinder nach Krieg und Shoah befasst.
Die akademische Forschung geht davon aus, dass ca. 1,5 Millionen jüdische Kinder während der Shoah ermordet wurden. In der Regel hatten sie in Konzentrationslagern nur geringe Überlebenschancen, weil sie einfach allein aufgrund ihres Alters nicht zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Also ein Beispiel jetzt mal, nach Auschwitz-Birkenau wurden mehr als 232.000 jüdische Kinder deportiert. Nur 6.700 sind wahrscheinlich als Häftlinge überhaupt registriert worden, konnten dort zeitweise überleben. Es gab aber immer in Birkenau auch kinderspezifische Vernichtungsaktionen.
Dennoch haben tausende jüdische Kinder den Vernichtungswahn der Nationalsozialisten überlebt, etwa weil sie von ihren Eltern noch rechtzeitig per Kindertransport nach Großbritannien geschickt oder in die Obhut christlicher Familien oder Klöster gegeben wurden, wo sie unter falschem Namen lebten. Andere tauchten unter.
Also die meisten jüdischen Kinder haben im Versteck überlebt, in Scheunen oder unter dem Fußboden, aber oftmals mussten sie einfach mal den Ort wechseln, ja, um nicht entdeckt zu werden bei Razzien. Es gibt aber auch jüdische Kinder, die als Partisanen in Einheiten gekämpft haben, unter Erwachsenen, wie zum Beispiel im Ex-Jugoslawien oder in Weißrussland oder auch in der Ukraine. Und schließlich haben auch viele jüdische Kinder in der ehemaligen Sowjetunion überlebt, wohin sie mit ihren Familien geflohen sind. Und dort mussten sie oftmals Zwangsarbeit auch verrichten. Viele haben auch unter Hunger gelitten.
Und das jahrelang. So wie Shlomo Arad, der 1935 nahe Wien geboren wird. Als der Krieg ausbricht, ist Shlomo Arad gerade mal 4. Über das, was er in den darauffolgenden 6 Jahren erlebt hat, hat er Jahrzehnte nicht gesprochen.
It's a miracle that somebody like me survived.
Sie müssen sich vorstellen, dass die meisten Kinder in meinem Alter, also die Gruppe zwischen 8 und 11 Jahren, nie eine Chance hatten, eine Schule zu besuchen, wie normale Kinder in unserem Alter. Wir hatten keine Bildung, wir wussten nichts, überhaupt nichts. Mit einer Ausnahme. Jeder von uns wusste, wie man überlebt. Das hatten wir gelernt.
Dass Shlomo Arad und die anderen 350 jüdischen Waisenkinder nach dem Krieg schließlich in einem kleinen Weiler nahe Ansbach in Mittelfranken landen, mitten im Land der Täter, hat mit der Weltpolitik zu tun und den teils chaotischen Zuständen im vom Krieg zerstörten Europa. Die Kinder sind oft die letzten Überlebenden ihrer Familien. Sie haben keine Verwandten mehr. Und die jüdischen Gemeinschaften, insbesondere die Städtel Osteuropas, sind praktisch ausgelöscht. In Polen kommt es nach 1945 erneut zu antisemitischen Pogromen, bei denen Dutzende Jüdinnen und Juden ermordet werden. In der Folge fliehen viele Shoah-Überlebende Richtung Westen. Organisiert wird dieser Massenexodus von der jüdischen Organisation Bricha, auf Deutsch Flucht.
Es gab eine zionistische Fluchthilfeorganisation, die sogenannte Bricha. Das Ziel war es, die Kinder, aber natürlich auch ihre Eltern und Erwachsene an sich, in das britische Mandatsgebiet Palästina zu bringen, also nach Eretz Israel im zionistischen Vokabular.
Noch allerdings gibt es keinen Staat Israel. Und Großbritannien, die Mandatsmacht in Palästina, hat den Zuzug jüdischer Geflüchteter stark eingeschränkt. Viele tausend stranden deshalb erst einmal ausgerechnet im Land der Täter, in der US-amerikanischen Besatzungszone in Deutschland. Allein in Bayern sind es weit über 100.000 Menschen. Und die müssen irgendwo untergebracht werden. Die US-amerikanische Militärregierung beschlagnahmt dafür zahlreiche Immobilien in ganz Bayern. Kasernen, Bauernhöfe, Klöster, Krankenhäuser, wo die sogenannten Displaced Persons, also Heimatvertriebene, unterkommen. So entstehen Dutzende kleinere Kibbuzim, aber auch große Lager etwa in Landsberg am Lech oder Föhrenwald bei Wolfratshausen südlich von München.
Es gab eine ganz große Zahl unbegleiteter, minderjähriger, elternloser Kinder und Jugendlicher, für die extra die sogenannten Children's Center, United Nations Children's Center, eingerichtet wurden. Und allein in der US-amerikanischen Zone gab es 17 Lager für Kinder. 11 davon waren ausschließlich für jüdische Kinder eingerichtet worden.
Ich kann mich ganz gut erinnern, dass in Struth habe ich deutsche Märchenbücher übersetzt auf Ungarisch, ja, für die Kinder. Wir waren nur ein paar Österreicher dort oder Deutsche. Hauptsächlich waren das Ungarn.
Erzählt der gebürtige Wiener Gad Willmann. Er ist 16 Jahre alt, als er nach Struth kommt. Er gehört damit zu den älteren Bewohnern und übernimmt deshalb von Anfang an Verantwortung und die Betreuung der jüngeren Kinder, wie auch sein Altersgenosse Asha Barnier.
Die Kinder waren in verschiedenen Gruppen zusammengefasst. Neben dem Unterricht gab es noch unterschiedliche Aktivitäten in den sozialen Gruppen. Wir hatten verschiedene Sportangebote, Fußball oder Volleyball zum Beispiel. Wir gründeten Theatergruppen. schrieben eigene Stücke. Wir spielten mit den Kindern, kümmerten uns um sie. Ja, wir waren so etwas wie ihre Eltern. Wir hatten unsere eigenen Regeln. Wir lebten in einer anderen Welt, in einer eigenen, unabhängigen Gesellschaft.
Es ging ja darum, Kinder, die wirklich vielfach traumatisiert waren, vielfach Trennung, Gewalt, Missbrauch überlebt haben, in Anführungsstrichen zurück ins Leben zu holen, ihnen zu ermöglichen, wieder einen normalen Alltag zu führen. Und gerade die zionistischen Hilfsorganisationen, die Jugendorganisationen wie DROA oder Hoshomer Hatzair, zielten wirklich darauf ab, den Kindern eine zionistische Erziehung zu geben, also ein Ziel zu geben.
Allein die Tatsache, dass die Kinder einen festen Tagesablauf hatten und damit ständig beschäftigt waren, half ihnen enorm. Damit waren sie abgelenkt und konnten mit ihren Ängsten besser fertig werden.
Vor allem nachts kommen die Ängste wieder hoch, werden die Kinder wieder eingeholt von den schrecklichen Erlebnissen, die hinter ihnen liegen, erzählt Lea Gadisch. Sie arbeitet als Betreuerin und Hebräischlehrerin in Strüth, obwohl auch sie kaum älter ist als ihre Schützlinge.
Die Kinder hatten viele Ängste und Depressionen. Sie haben ins Bett gemacht. Obwohl die Kinder tagsüber fröhlich und ausgelassen waren, spürte man deutlich, dass sie ihre Eltern verloren hatten.
At night usually, at least in my room, and I heard it from.
Während der Nacht schrien die Kinder oft. Sie hatten schreckliche Träume und schrien ihre Angst heraus. Nachts war jeder mit seinen schlimmen Erinnerungen alleine. Man erlebte alles noch einmal, alles das, was man durchgemacht hatte. Nachts waren wir nicht abgelenkt, da kam alles raus, da war Zeit für die bösen Träume.
It's time probably to dream and it comes out in dreams.
Umso wichtiger ist tagsüber die Ablenkung, etwa durch Sport, erzählt Shlomo Arad. Er ist damals gerade mal 11 Jahre alt.
Auch ich versuchte zu boxen, steckte aber zumeist nur Prügel ein. Offensichtlich war ich zu klein und zu dünn. Aber Boxen war wirklich sehr populär. Ich erinnere mich noch an diese großen Handschuhe, die wir benutzten. Wir bekamen die Boxhandschuhe auch von den Amerikanern. Eigentlich bekamen wir alles, was wir brauchten, von den Amerikanern.
Eines Tages wird ein ganz besonderer US-Amerikaner in Strüth vorstellig. Der Hollywood-Regisseur Fred Zinnemann, heutzutage vor allem bekannt durch den Western-Klassiker High Noon, 12 Uhr mittags. Zinnemann stammt selbst aus einer jüdisch-österreichischen Familie. Nun ist er nach Europa zurückgekehrt für ein ganz besonderes Projekt. Mit dem semi-dokumentarischen Film The Search will er auf das Schicksal der jüdischen Waisenkinder aufmerksam machen, die die Grauen der Shoah überlebt haben. Dafür sucht er nach Darstellern und er findet sie unter anderem in Strüth.
Fred Zinnemann, der Regisseur, Hermann Haller, sein Cutter und noch 3 oder 4 Personen schauten sich die Kinder an, machten Fotos und wählten einige von uns aus. Heute nennt man das wohl Casting.
Ich habe angefangen zu sprechen mit Fred Zinnemann, because diese Zeit habe ich gut gesprochen Deutsch, in Wiener Deutsch.
Joel Feldmann ist damals 13 Jahre alt. Er stammt aus Ungarn. Seine Familie ist von den Nazis nahezu ausgelöscht worden. Etwa ein Jahr hat er bereits im Kinderheim Strüth verbracht, als er von Zinnemann gecastet und schließlich nach Nürnberg gebracht wird, um dort mit Weltstars wie Montgomery Clift zu drehen. Nürnberg im Sommer 1947. Die Stadt der Reichsparteitage, in der das Naziregime seine Massenveranstaltungen zelebrierte und seine Rassengesetze verkündete, liegt in Trümmern. Minutenlang folgt die Kamera einem Konvoi von Rotkreuzfahrzeugen durch die Ruinenlandschaft, vorbei an den Kirchtürmen von St. Sebald, der Frauenkirche, das Pegnitzufer entlang, das von Trümmern und Gebäudeskeletten gesäumt ist, über den Hauptmarkt, der 2 Jahre vorher noch Adolf-Hitler-Platz geheißen hat und nun von Schutt überhäuft ist. Dann Nahaufnahme. Der Auspuff eines der Fahrzeuge ist defekt. Schnitt ins Wageninnere. Darin Dutzende Jungen und Mädchen auf Bänken aufgereiht. Sie riechen das Abgas. Entsetzen in den Augen. Einer schreit Gas. Panik bricht aus. Sie zerschlagen ein Wagenfenster und fliehen. Eine der bedrückendsten Szenen von The Search, vor allem wenn man weiß, dass den schreienden Kindern sehr bewusst ist, was sie da spielen. Sie wissen, dass die Nazis in sogenannten Gaswagen unzählige Menschen ermordet haben. Joel Feldmann erkennt sich Jahrzehnte später auf den alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen.
Hier bin ich wieder, haben Sie es gesehen?
This was a Hungarian.
Er ruft auf Ungarisch. Riecht ihr das Gas? Gas! Sie wollen flüchten, das Fenster einschlagen.
Wie Kinderdarsteller Joel stammt auch Regisseur Fred Zinnemann aus Österreich-Ungarn aus einer jüdischen Arztfamilie. Er wächst im dritten Wiener Bezirk auf und drückt dort gemeinsam mit Billy Wilder die Schulbank. Später treffen sich die beiden angehenden Star-Regisseure im US-amerikanischen Exil wieder. Ein Großteil ihrer Familie ist dagegen in Europa geblieben und bezahlt das mit dem Leben. Sowohl die Eltern von Billy Wilder als auch die von Fred Zinnemann werden von den Nazis ermordet. Genauso wie die Eltern der Kinderdarsteller in The Search. Kinder wie Joel Feldmann, die für die Kamera nun ihr eigenes Leben nachspielen. Die Ankunft im Heim, nach Jahren in KZs oder Ghettos. Ohne Eltern, traumatisiert, hungrig.
Sie sehen, wir bekommen etwas zu essen nach einer langen, schwierigen Reise. Und wir essen, wir bekommen eine warme Suppe, Brot, so viel wir wollen, nach einer langen Zeit der Entbehrung. Da bin ich. Sehen Sie, das war ich. Und hier, sehen Sie, dieser Junge hat Angst, dass ihm die Betreuer das Brot wegnehmen. Daher versteckt er einige Scheiben. Schauen Sie, hier bin ich nochmals. Ich schaue die KZ-Nummer des Jungen an. Er schämt sich, will nicht, dass man es sieht.
The Search kommt 1948 in die amerikanischen und britischen Kinos und gewinnt einen Oscar. In Deutschland ist er erst 13 Jahre später zu sehen. Dass der Film in Nürnberg gedreht wurde, wird dem deutschen Publikum verschwiegen. In der Schlussszene singen die Kinder in der deutschen Synchronisation statt einem hebräischen Lied den christlichen Marsch Glory, Glory, Halleluja. Nur der Davidstern an der Wand im Hintergrund lässt sich nicht wegretuschieren. Tatsächlich wird in den jüdischen Kinderheimen im Nachkriegsdeutschland viel Wert auf jüdische Kultur gelegt, auch in Strüth, erzählt Shlomo Arad.
Am Freitagabend feierten wir gemeinsam den Schabbat. Manchmal trafen wir uns auch, um hebräische Lieder zu singen. Erst Jahre später habe ich die Texte der Lieder, die wir damals so gesungen hatten, verstanden.
Dabei geht es den Betreuern weniger um die Religion, denn das Children's Center von Strüth ist eher säkular ausgerichtet bzw. zionistisch. Die Kinder sollen auf die Auswanderung nach Palästina vorbereitet werden.
Wir waren bereit, sofort Europa zu verlassen. Wir wussten, dass wir in Europa nichts zu suchen mehr haben. Absolut nichts. Die Familien waren zerstört. Wir waren eigentlich heimatlos, hatten nichts mehr in Europa zu suchen. Aber warum wir uns in Deutschland aufhalten müssten für 1, 2, 3 Jahre lang, ja, das müssen schon die Engländer fragen.
Denn die britische Mandatsmacht lässt kaum jüdische Flüchtlinge nach Palästina einreisen. Und den zionistischen Organisationen schwant längst, dass der erhoffte jüdische Staat im Nahen Osten auf gewaltsamen Widerstand stoßen wird. Schließlich sind die zahlreichen jüdischen Kibbuzim und Siedlungen, die seit Ende des 19. Jahrhunderts in Palästina bestehen, immer wieder Angriffen von Seiten der Araber ausgesetzt und müssen militärisch verteidigt werden, wofür eine eigene Miliz gegründet wird, die Haganah. Angesichts der zunehmenden Bedrohung für die bestehende jüdische Gemeinschaft in Palästina beschließen die Verantwortlichen, um den späteren Staatsgründer David Ben-Gurion schließlich eine Armee aufzustellen, für einen Staat, der noch gar nicht existiert. Die Soldaten dafür werden unter anderem in den DP-Lagern in Bayern rekrutiert, auch unter den jugendlichen Shoah-Überlebenden in den Kinderheimen. So kommt es, dass der 17-jährige Gad Willmann aus dem Kinderlager Strüth im Sommer 1947 zu den ersten Rekruten einer geheimen Offiziersschule gehört, die die Haganah im ehemaligen HJ-Lager Hochland bei Geretsried südlich von München eingerichtet hat.
Wir wussten überhaupt nicht, was auf uns wartet, ja, überhaupt, was das bedeuten soll. Das war eine geheime Sache. Sie wurde nicht publiziert, ja. Und die Ausbildung war Waffen, Topographie, Judo, Nahekampf mit Messer und mit Stöcken zum Beispiel, Gymnastik und scharfe Waffen.
Echte Waffen sind allerdings Mangelware. Statt Handgranaten werden Steine geschleudert. Vor allem aber werden die Offiziersanwärter gedrillt. Frühsport, Geländeübungen, Märsche durch die Voralpenlandschaft.
Da haben wir gesungen, im Regen oder im Schnee, wenn wir dort die Feldübungen machten, ja, haben wir gesungen, Hu ha hinne mi holech, geshem shele gruaxara, klum lo yafchideinu, klum lo yafchideinu. Ich will es übersetzen jetzt, ja. Hu ha, wer geht hier, ja, wer marschiert hier, ja. Regen, Schnee und Wind und Sturm. Nichts wird uns anschüchtern.
Unterdessen sind andere einstige Bewohner von Strüth bereits unterwegs ins gelobte Land. Unter ihnen auch die von Ascher Barnier betreute Gruppe mit ungarischen Kindern.
Wir hatten Strüth Ende Mai, Anfang Juni 1947 verlassen. Wir gingen nach Frankreich, nach Südfrankreich. Im Juli gingen wir in der Nähe von Marseille in Sète an Bord eines Dampfers. Der Name dieses Schiffes war Exodus.
Die Exodus, ursprünglich ein kleiner Ausflugsdampfer, wird zum Symbol der illegalen Einwanderung nach Palästina und des drakonischen Vorgehens der britischen Mandatsmacht. Denn kurz bevor das mit 4.500 Passagieren völlig überfüllte Schiff die Küste Palästinas erreicht, wird es von britischen Kriegsschiffen gerammt und gezwungen, den Hafen von Haifa anzusteuern. Dort werden die Passagiere, unter ihnen die Kinder von Strüth, von Bord getrieben und auf drei anderen Schiffen nach Deutschland zurücktransportiert. Dort prügeln die Engländer die Juden von Bord und sperren sie wieder in Lager, umzäunt von Stacheldraht. Der 14. Mai 1948. David Ben-Gurion ruft den Staat Israel aus und wird dessen erster Ministerpräsident. Schon am nächsten Tag greifen die arabischen Nachbarstaaten den frisch gegründeten Staat an. Die Araber sind der israelischen Armee zahlenmäßig weit überlegen und viel besser bewaffnet. Doch die Israelis kämpfen mit dem Rücken zur Wand. Sie haben nichts zu verlieren. Vor allem nicht die zahlreichen jüdischen Soldatinnen und Soldaten, die aus den DP-Camps und Kinderlagern nach Palästina gekommen sind. Sie stellen etwa ein Drittel der israelischen Armee, rund 20.000 Männer und Frauen. Und nicht wenige werden im Unabhängigkeitskrieg ihr Leben lassen, erzählt Gad Willmann.
Und das waren Menschen, die Überlebende von dem Holocaust. Und viele von unseren Rekruten sind am ersten, zweiten Tag hier gefallen. Der Holocaust überlebt und hier gefallen.
Israel wehrt sich am Ende erfolgreich gegen den Angriff der Araber. Der zionistische Staat konsolidiert sich. Viele der in Bayern gestrandeten Shoah-Überlebenden machen sich in der Folge auf den Weg nach Eretz Israel. Auch die meisten Bewohner des Kinderheims von Strüth, sowie Tamara und Tuvia Unger.
Ich betreute in Strüth eine Kindergruppe und hatte zudem noch das Glück, dass ich dort meinen Ehemann gefunden habe.
Es gab einige Paare, die sich dort fanden. Wir waren 19, 20 Jahre alt und es war die Zeit, ans Heiraten zu denken und eine Familie zu gründen. Nach all dem, was wir durchgemacht hatten, wollten wir endlich normal leben.
In Strüth, dort, wo sich Tamara und Tuvia einst kennengelernt haben, wo hunderte traumatisierte Kinder und Jugendliche nach Jahren der Verfolgung, des Hungers und der Zwangsarbeit wieder zurück in ein einigermaßen normales Leben gefunden haben, erinnert heute nichts mehr an dieses besondere Kapitel der deutschen Geschichte. Der jüdische Neubeginn im Land der Täter ist vor Ort praktisch unbekannt, bestätigt der langjährige Ansbacher Stadtarchivar Werner Bürger.
Mir ist in den ganzen vielen Jahren meiner Tätigkeit eigentlich nie bekannt geworden. Das hat auch nie mir irgendjemand dergleichen erzählt, dass das ein fast ausschließlich jüdisches Lager waren. Und wir haben auch keine Unterlagen dazu bei der Stadt Ansbach.